Herzlich grüße ich Sie an diesem Morgen unter dem Wort zu der Gesamtthematik das Evangelium des Römerbriefs als Glaubenshilfe in krisengeschüttelten Zeiten. Ich will ganz kurz für die, die gestern Abend nicht da waren, etwas wiederholen, und für die, die es gehört haben, ist es eine Vertiefung. Das weiß ich als Pädagoge, man muss immer wieder von verschiedenen Seiten her wiederholen. Wiederholung ist die Mutter der Übung. Aber es darf nicht schematisch sein. Es darf kein Herunterleiern sein. Sondern es muss immer wieder neu vom Geist bewegt werden, was der Herr uns durch sein Wort sagen will. Der Römerbrief gibt uns Strukturen vor, in denen der Apostel Paulus in den ersten beiden Kapiteln die Menschen in dieser Welt anspricht, die ohne Gesetz sind, ohne Glauben, sie haben aber in ihrem Gewissen noch eine Ahnung von Gott und auch über die Schöpfung werden sie mit dem Schöpfer Gott vertraut gemacht und sie können auch im Groben unterscheiden, was gut und böse ist und danach werden die Menschen gerichtet. So habe ich gesagt, das sind gewissermaßen Vorhofsmenschen, es gibt einen Vorhof ja auch für die Nationen. Dass aus dem Vorhof manch einer noch ins Heiligtum und Allerheiligste kommen kann, das ist etwas, was wir auch beachten müssen, wenn Gott erwählt und beruft. Dann gibt es beim Apostel Paulus im zweiten und dritten Kapitel die Auseinandersetzung auch mit den Juden, die unter Gesetz stehen und auch sie werden angesprochen. Es gibt kein Ansehen der Person. Die Juden werden dann nach dem Gesetz gerichtet. Nicht die Juden nach dem Fleisch sind gemeint, sondern die, die Gott treu sind. Die finden wir insgesamt auch als Volk Israel repräsentiert im Heiligtum. Und das Allerheiligste ist dann die Gemeinde, von der spricht dann Paulus ab Römer Kapitel 3. Und damit werden wir uns heute dann auseinandersetzen und vor allen Dingen auch in der Konfrontation mit der Entwicklung, die sehr stark heute in die Ökumene geht und damit die weltweite Verführung vertieft und schließlich eine Ökumene mit anderen Religionen hervorbringen wird, ja sogar eine Ökumene der ganzen Menschheit. Das will ja der Professor Kühn, der dieses neue Weltethos verkündigt. Ich darf noch einmal aus Römer 1 nun eine Stelle lesen, wo der Apostel Paulus sich vorstellt als ein berufener Apostel Jesu Christi und wo er sein Evangelium des Sohnes Gottes zu verkündigen hat, der aus dem Samen Davids einerseits gekommen ist, aber als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung, Jesum Christum, unserem Herrn, ihn will er verherrlichen. Und dann sagt er, durch ihn haben wir Gnade empfangen und das Apostelamt. Damit die, die erwählt sind, nun auch zum Glaubensgehorsam geführt werden. Vers 5. Und dann spricht er sie nochmal an, es sind die Geliebten Gottes, die berufenen Heiligen, die in Rom sind und letztlich alle Heiligen, die der Herr erwählt. Ich habe gestern Abend dann auch nochmal eine andere Dreiteilung angesprochen. Es geht um eine Welteinheit im politischen Bereich, wobei die Ländergrenzen immer mehr fallen. Wir haben es in der EU schon. Denken wir an die UNO. Das alles zielt auf eine gemeinsame Weltregierung. Und im Wirtschaftsbereich ist ebenso durch die Fusionen großer Kartelle, großer Werke, vorabgeschattet, dass es auch da um eine Verflechtung der Weltwirtschaft geht, denn die Wirtschaft hat letztlich die Macht und bestimmt auch mehr die Politik, als die Politik selber wahrhaben will. Und schließlich, was das Entscheidende ist, und das wird uns heute auch noch einmal befassen, das ist die Weltreligion und wird dargestellt durch den ökumenischen Rat der Kirchen, durch den Weltkirchenrat. Und im weiteren Sinne ist ja der Papst dann ein Vertreter, der mit allen Religionen sich vereinigen will. Und darum ist es wichtig, dass wir zum Beispiel einen Begriff, die Heiligen, recht einschätzen. Ich habe das gestern gesagt, hier steht, es sind die berufenen Heiligen, die in Rom sind und nicht von Rom aus, vom Papst aus erst heilig gesprochen werden müssen. Nicht? Sie haben ja in diesem Jahr das Szenario auch wahrscheinlich mitbekommen, da ist ein umstrittener Pater Pio. So ist das noch nie in der Geschichte der Heiligsprechung geschehen, ja, heilig gesprochen worden nach so kurzer Zeit seines Ablebens. Umstritten war er in vielen Bereichen, aber er ist ein Mann, der Wunder getan hat und der die Stigmata hatte da, wo die Wundmale Jesu waren. Das ist übrigens in der katholischen Kirche ja des Öfteren der Fall gewesen. Wenn ich Ihnen die Teresa von Konnersreuth nenne, dann wissen Sie sicher, nicht, dass das auch eine Frau war, die diese Wundenmale hatte. Ist das ein Zeichen dafür, dass das Menschen sind, die das Kreuz verstanden haben? Nein, das ist Verführung. Denn unser erhöhter Christus ist nicht mehr der, der am Kreuz hängt. Zwar ist das Kreuz die Grundlage für sein Heil und die Auferstehung, aber all die Visionen, ja, wo man noch den Jesus mit der Dornenkrone sieht, ja, das ist nicht mehr in Ordnung. Zwar wird er noch auch dort als das Lamm Gottes bezeichnet, aber das Lamm Gottes, das den Triumph erwirkt hat. Und in der von mir gestern erwähnten Schrift, die Botschaft von Fatima 1917 in Portugal an Kinder errichtet, wo angeblich die Maria ihnen erschienen ist, auch bei ihr kommt dieses magisch-mystische, was ja in der katholischen Kirche sehr stark vertreten ist, zum Vorschein, indem, das wird an einer Stelle berichtet, ja, die Dornen ständig ihr ins Herz drücken, weil die Menschen sündhaft leben. Das sind ganz eigenartige Verflechtungen von Mystizismus und etwas biblischen Wahrheiten. Darum ist wichtig, dass wir wissen, die Heiligen sind nicht solche, die jetzt Kraft eigener Leistung, der Religiosität, spiritueller Erlebnisse etwas erreichen, sondern weil wir als Sünder gerechtfertigt sind, Thema Römer 3, weil wir mit Christus gekreuzigt sind, Römer Kapitel 6, aber auch mit ihm auferweckt sind und dieses herrliche Christusleben wollen wir dann zum Schluss ja in Römer 8 noch einmal entfalten. Und nun ein wichtiges Thema, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, das ist die Rechtfertigung aus dem Glauben nach Römer Kapitel 3. Ich lese von Vers 20 an einige Verse. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Aufgabe, also Diagnosefunktion, aber nicht Therapieaufgabe, sage ich immer wieder. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesum Christum gegen alle und auf alle, die da glauben. Vers 24 werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und Vers 27, wo ist der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und das ist ja dem Luther aufgegangen. Und deswegen hat er eine so scharfe Konfrontation mit der katholischen Kirche vollzogen. Sie kennen das, was ich hin und wieder hier auch zum Ausdruck gebracht habe. Diese Sola, das heißt allein. Es sind also mehrere Aspekte. Hier allein aus Glauben, nicht durch des Gesetzeswerke. Allein gerechtfertigt, Vers 24, durch seine Gnade. Ja, sola fide, sola gratio heißt es im Lateinischen. Und dann hat Paulus noch hinzugefügt, solus Christus, also allein der Herr, und noch sola scriptura, allein die Schrift. Das ist der Maßstab auch für uns Glaubende, das ist aber erst die Basis und die Grundlage und sie muss klar gesehen und auch beibehalten werden. Und merken Sie, wie das ja etwa in der katholischen Kirche nicht stimmt. Ich darf jetzt so einiges mal einfügen, damit Sie auch klar sehen, warum eine Ökumene mit der katholischen Kirche so gefährlich ist. Bitte, es geht nicht darum, die Einzelnen in der Kirche zu diffamieren, die auch hinzukommen können, zum Glauben kommen. Nicht? Und wir haben, ich habe es ja schon erwähnt, mein lieber Bruder Ernst Hiller und ich jetzt mit einem ehemaligen katholischen Priester wieder ein paar Stunden gesprochen. Vielleicht kennen einige das Buch, ich durfte nicht mehr Priester sein. Ein ehemaliger katholischer Priester aus der Schweiz weil er die klare biblische Botschaft verkündigte, ein biblisches Marienbild, nicht eins, was die katholische Kirche entwickelt hat, weil er das klar bezeugt hat, ist er von einem Tag zum anderen exkommuniziert worden, aus der katholischen Kirche also ausgeschlossen, und er durfte nicht mehr Priester sein. Stand völlig mittellos da, ohne Verfahren. Warum müssen wir die Wahrheit sehen? Dieses Sola lehnt ja die katholische Kirche ab. Nein, die Werke müssen mitwirken bei der Rechtfertigung. Zwar heißt es nachher auch, wer zum Glauben gekommen ist, ja, der muss im Glaubensgehorsam, ich würde hier sagen, Frucht bringen, sonst stimmt der Glaube nicht, das sagt auch Jakobus. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Aber die Grundlage ist nicht ein Mitwirken, das ist schon der erste Unterschied. Allein durch Glauben, allein durch die Gnade und allein der Christus, und das ist in der katholischen Kirche auch nicht der Fall. Die Maria wirkt mit, sie ist die Fürsprecherin, sie ist die Mutter aller Gnaden und soll sogar in einem zukünftigen Dogma, das ist auch in der Vorbereitung, als Miterlöserin in diesem Dogma festgeschrieben werden. Merken Sie, wie da die Weichenstellung erfolgt. Und ich will noch ein paar andere Dinge sagen. Und wir müssen das wissen, liebe Geschwister. Denn wir dürfen nicht mit der Lüge kooperieren. Dann machen wir uns schuldig. Ich darf nochmal zitieren, jenen Repräsentanten der Evangelikalen, der bei uns in der Gemeinschaft, da wo ich wohne, gesprochen hat. Der hat in dem ersten Vortrag auch über Konfessionen und Bekenntnisse gesprochen und hat dann gesagt, ja, Gott hat einen großen Garten. Und in diesem Garten gibt es viele Beete. Und dann hat er das im Bild dargestellt, also der Overhead-Projektor an die Wand da geworfen. Da ist ein Bild. Hier ein Beet, die katholische Kirche. Daneben die evangelische Kirche. EKD etwa, nicht als Einheit hier bei uns gesehen. Die Methodistenkirche. Die Freikirche, man hat sie alle genannt. Keiner sagt was dagegen. Nur ich war der Einzige, der damals Stellung nehmen durfte und musste. Sehen Sie das auch so mit den Beten? Da fängt doch die Verführung an. Die katholische Kirche ist doch nicht mit Freikirchen, obwohl die Tendenz auch da heute ein Problem ist, ja, aber gleichzusetzen, die noch die Basis der Schrift hat. Denn in der katholischen Kirche kommt eine zweite Säule neben der Schrift hinzu und das ist die sogenannte Traditio, die Tradition, die Überlieferung. Die hat ja noch mehr Gewicht, denn durch die Überlieferung, der Papst ist der oberste Lehrherr, dann kommen die Bischöfe, die Priester, das ist alles hierarchisch geordnet, wird die Lehre vermittelt. Und nur sie, die katholische Kirche, hat die einzig wahre Schau über das, auf was in der Bibel steht. Können wir das akzeptieren, nicht? Wir müssen doch da eine klare Unterscheidung treffen. Und dann kommt das, was diesem Text genau diametral entgegengesetzt ist. Also nicht allein der Glaube, nicht allein die Gnade, nicht allein Christus und die Schrift, sondern durch die Kirche werden die sieben Sakramente recht verwaltet und gespendet. Und darum ist da jeder ein vollkommener Christ, der die Sakramente nimmt, wie der sonst lebt. Das ist gar nicht entscheidend. Ich habe das ja selber in manchen Auseinandersetzungen miterlebt, schon während des Studiums habe ich mit dem Professor dort der katholischen Kirche, der die Katholiken im Religionsunterricht ausgebildet hat, gesprochen. Naja, da wurde ich eben als fanatisch dahingestellt. Ich war in der evangelischen Studentengemeinde schon mitverantwortlich und habe auch in meiner Staatsarbeit mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und darum ist klar, der Sakramentalismus tritt an die Stelle des lebendigen Glaubens. Und das, was vor allen Dingen das Zentrum eines katholischen Gottesdienstes ist, ja, die Heilige Messe, Eucharistie, die unblutige Wiederholung des Opfers Jesu Christi am Kreuz, nicht? Das ist eine Missachtung des Opfers Jesu Christi. Denn Christus ist für die Sünden einmal gestorben. Der muss nicht in dieser Messe ständig wieder neu geopfert werden. Ich muss Ihnen das einfach mal sagen, die meisten haben ja keine Ahnung und manche Theologen in der evangelischen Kirche auch nicht. Und dann heißt es ja in dieser Transsubstantiationslehre, dass unter den äußeren Gestalten von Blut und Wein, äußeren Gestalten von Brot und Wein, Christus in seinem Leib und in seinem Blut wesensmäßig gegenwärtig ist. Eine andere Lehre, als die hier Luther gehabt hat. Der hat sich zwar auch mit den Reformatoren der Schweiz auseinandergesetzt, ja. Wir dürfen das Mahl nicht magisch nehmen, sondern nur durch den Glauben. Es ist ein Gedächtnismahl. Wir müssen diese Unterschiede sehen. Manche sagen, na, was soll das? Nicht, denn viele argumentieren heute ja so, die Ökumene forcieren. Ein Katholik glaubt doch auch an Christus. Aber es ist der Christus in der Hostie in der Regel. Sicher gibt es auch da welche, die an Jesus Christus glauben, aber es ist verbunden mit Irrtum. Nicht, wenn da einer eben in dieser Messe die Wandlung miterlebt, diese Transsubstantiation, ja, und dann die Hostie aufnimmt, dann meint er, dadurch ist Christus jetzt leibhaftig in mir, wirkt er. Damit wird alles auf Sakramente verlagert. Und liebe Geschwister, das ist auch nicht viel anders, wenn man an die Kindertaufe im evangelischen Bereich denkt. Ich habe eine gute Predigt gehört, auch bei uns, von einem lieben Bruder, der mich auch mal eingeladen hat zu seinem Kreis. Der kommt dort aus den Hahnschen Geschwistern. Das ist wahrscheinlich hier nicht bekannt, aber in Süddeutschland gibt es so viele Hahnsche Gemeinschaften. Und eine gute Botschaft, und zum Schluss holt er aber ein Dokument raus und sagt, ich muss Ihnen das nochmal zeigen, das ist es. Das war also das Zeugnis seiner Kindertaufe. Meinen Sie, Gott fragt mal da drüben, bist du als Kind getauft oder auch, wer weiß, nein, es geht um etwas anderes. Ich werde zu dieser Tauffrage nachher nochmal Stellung nehmen von Römer 6. Aber es hängt mit dem Sakramentalismus und einem falschen Verständnis zusammen. Nicht dann die Kommunion nachher, ne? Das, was wir mit Konfirmation in der evangelischen Kirche machen, aber da geht es ja auch immer Rückgriff auf Taufe. Ich habe jetzt neulich noch mit jemandem gesprochen, nicht die Taufe, die Kindertaufe ist ein Beweis für den Segen Gottes und seine Gnade, sondern das Kreuz und die Auferstehung Christi. Wir dürfen das nicht in die Sakramente verlagern. Gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist, nach Römer 3, Vers 24. Da wird auf Christus hingewiesen. Und es geht um ein neues Gesetz des Geistes des Lebens, das wir nachher noch ansprechen werden. Das Gesetz des Glaubens. Dadurch werden wir gerechtfertigt, ohne Werke. Und sind nicht die Sakramente alles Werke einer frommen Institution? Bis hin zur letzten Ölung, nicht? Wenn das ein Sterbender noch kriegt, dann ist damit die Himmelfahrt für den Betreffenden geschehen. Welch ein Betrug. Was werden die Leute drüben einmal ihre Kirchen fordern, verklagen, angefangen vom Papst bis hin zu ihren Priestern, die ihnen die Unwahrheit gesagt haben. Ja, und wer sich damit auseinandersetzt, der weiß, wie viel Magisches und Mystisches da hineinragt. Einige Stellen noch. Ganz klar zum Glauben. 1. Korinther 2, Vers 5, auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern worauf? Auf Gottes Kraft. Nicht auf die Angebote menschlicher Institutionen. Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort und nur das Wort Gottes führt die Menschen zum Glauben. Und da haben wir, das habe ich auch gestern Abend angedeutet, diesen Betrug, dass man meint heute, man müsse mit diesem ganzen Vorprogramm, das ist Willow-Krieg, Amerika, ja, müsse man die Menschen mit Anspielen, mit Theater, mit entsprechender Musik, ja, mit Pantomime vorbereiten. Nun, das wissen Sie, dass auch Paul Christ ja mit einem ganz bekannten Pantomimen gearbeitet hat. Und wissen Sie, dass da okkulte Mächte dahinter standen im Altertum? Erstens dieses maskenhafte Erscheinen der Pantomimen, Zweitens, das Darstellen in religiösen Formen, all das hat was mit Magie und Hexerei zu tun. Ich muss Ihnen das sagen, damit wir immer wieder klar sehen. 2. Thessalonicher 3, 2, dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Dann heißt es da, der Glaube ist nicht jedermanns Teil. Darum sollten wir auf den Gnadenaspekt auch achten, der mit dem Glauben verbunden ist. Denn die Gnade bewirkt den Glauben und umgekehrt, der Glaube ist ein Gnadengeschenk. Nochmal Römer 3, 24, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus geschehen ist. Römer 4, Vers 4, dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Also wer sich auf Gesetzeswerke beruft, wird danach gerichtet. Aber kein Mensch wird gerecht vor Gott durch gerecht, durch eigene Werke. Vers 16, Römer 4. Darum ist es aus Glauben, auch dass es nach Gnade sei. Römer 6, Vers 1. Da geht es auch um die Gnade. Sie hat eine zweite Seite. Sollen wir denn dann nun in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Und das ist nun die Verantwortung, die Folge. Die Gnade will auch nach Titus 2 uns erziehen, dass wir verleugnen sollen das ungöttliche Wesen. Darum beginnt auch der Herr Jesus immer wieder, auch in seinen Predigten, auf das Heil, das er wirken wird, hinzuweisen. Und die Apostel haben nach dem vollbrachten Heil in Christus diese Gnade verkündigt. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Befreiung von den Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und diesen Reichtum gilt es zu erkennen. Und dem Paulus ist in besonderer Weise die Verwaltung der Gnade Gottes anvertraut. Das bezeugt er von sich in Epheser 3, Vers 2. Und er beginnt immer wieder, wenn ihr an die einzelnen Gemeinden schreibt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und das brauchen wir umso mehr heute, dass wir uns allein auf den Herrn, sein Heilswerk, seine Erlösung stützen und nicht auf irgendwelche Machwerke, nicht auf die Zugehörigkeit zu Konfessionen, Denominationen, Kirchen und so weiter. Das ist ja das Problem, dass eben viele dieser, und damit wird sektenhafter Charakter deutlich, Konfessionen sagen, wenn du zu uns kommst, dann ist es in Ordnung. Ne? Bei den Zeugen Jehova ist das ja ganz entscheidend, bei den Apostolischen, bei den Adventisten, übrigens mit denen wird auch Allianz gemacht, ja. Die machen in vielen Allianzveranstaltungen mit. Da gibt es sicher Gläubige, die das Heil in Jesus Christus erfassen, aber letztlich ist bei den Adventisten oder Siebentags Adventisten oder Sabbatisten entscheidend, ob wir den Sabbat gehalten haben oder nicht. Das habe ich in dem Buch der Gründerin Ellen G. White nachgelesen. Paulus sagt, gut, der eine hält den Sabbat, der andere nicht, Feiertage, Sabbate, Neumonde, das ist aber nicht entscheidend. Aber da machen ja die Angehörigen dieser Richtung eine Lehre daraus. Darum wollen wir nochmal ein Fazit aus Römer 5 zu diesem Aspekt ziehen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte nochmal sagen, du bist gerecht, weil du glaubst, dass Jesus Christus für dich das Heil vollbracht hat. Dann haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens den Zugang haben zu dieser Gnade. Es gibt keinen anderen Weg, nicht über Kirchen, nicht über Sakramente, sondern allein durch Jesus Christus. Und dann kann der Paulus sagen, wir rühmen uns auch der Hoffnung der Herrlichkeit. Dann sagt er aber auch der Trübsale, denn wir wissen, Trübsal bewirkt Ausharren, Ausharren Erfahrung, Erfahrung aber Hoffnung und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Und das ist die Überleitung zu dem Nächsten, was ich sagen will. Um diesen ökumenischen Trend noch einmal weiter aufzuzeigen. Liebe Geschwister, wir leben in einer Bewährungsphase, das haben wir ja gehört. Und das hängt sogar mit Leiden, Not und Drangsal zusammen. Wer heute noch eine klare Verkündigung hat, wenn sie es wagen, diese Dinge in ihren Kreisen oder Gemeinden zu sagen, kriegen sie Schwierigkeiten. Oder? Ich erlebe das überall bei uns. Wenn das nicht wäre, stimmt es bei uns oft nicht. Wir müssen auch schon klar Stellung beziehen. Paulus hat das getan. Aber das dient der Bewährung und die Bewährung, die wirkt eine Hoffnung, besser gesagt eine Erwartung, die nicht uns zuschanden werden lässt. Und damit wird bei uns der Friedensprozess eingeleitet auf einem inneren Wege. Friede mit Gott und der Gott des Friedens will unsere Herzen bewahren wie in einer Festung. Der Gott des Friedens will uns durch und durch heiligen. Und nur so beginnt Friede auf Erden und nicht in einem konziliaren Prozess von außen her. Das ist genau das, was ich gestern Abend auch angedeutet habe. Dieser Prozess einer falschen Ökumene, nachher einer Ökumene mit anderen Religionen und einer Menschheitsökumene geht genau in die antichristliche Richtung. Und dann werden die sagen, jetzt haben wir endlich die Einheit, Friede und Sicherheit unter dem Antichristen. Und dann kommt das Verderben. Wir wollen hier diesen Weg gehen, den schmalen Weg des Glaubens. Nochmal orientiert an dem, was ich auch gestern Abend anführte. Der Geist sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Sagen Sie das immer laut, wir müssen das auch sagen. Sie hören kaum noch etwas von dem großen Gegenspieler, dem Diabolos. Paulus tut das, der Herr Jesus weist darauf hin. Ja? Es geht nicht nur darum, dass wir die Herrlichkeit in Christus verkündigen, wir müssen auch auf die Gefahren hinweisen. Ich vergleiche das manchmal mit den Fahrlehrern, die ihre Schüler zum Führerschein bringen wollen. Wenn da der nur sagt, immer freie Fahrt, Warnzeichen, Stoppzeichen brauchen wir gar nicht zu beachten, nicht? Stellen Sie das mal vor, dann knallt es auf. Das möchten wir gern. Immer freie Fahrt, nicht? Es ist ja manchmal ärgerlich, wenn dann plötzlich ein Stoppschild kommt. Nein, wir müssen das beachten, auch die Warnungen. Und darum muss ich nochmal einige Warnungen auch weitergeben. Ich bin nicht der Einzige. Zum Beispiel in der Nummer 10 von Topic hat der Herausgeber, der ist ja auch hier im Siegerland wohl beheimatet, Kambrax, ja, einige kennen ihn nicht, ja. Da schreibt er, die Pietisten-Morgner, das ist ja der Präses des Gnadauer-Verbandes, also des Verbandes aller Gemeinschaften, mit 300.000 Evangelikalen der größte Verband. Und, jetzt müssen wir Schwaben uns da an die Brust klopfen, ja, unser Bischof Meyer, der ja gute Kommentare herausgegeben hat. Und ein gutes Wort hier und da wiederum hat. Aber der wirbt, und auch morgen, für die Ökumene. Wissen Sie das? Ja. Ich will Ihnen mal nur ein Zitat hier vorlesen. Das, was hier im Topic steht. Das nächste Jahr, also 2003, wird das ökumenischste sein, das Deutschland je erlebt hat. Neben etlichen ökumenischen Großprojekten steht vor allem der ökumenische Kirchentag in Berlin im Mittelpunkt. Zum ersten Mal werden katholisch und evangelische einen Kirchentag gemeinsam begehen. Ökumene ist zurzeit ein großes Thema, für das direkt oder indirekt auch im pietistischen Lager geworben wird. Und jetzt wird hier der Bischof Meyer erwähnt. Der Preis zum Beispiel in seinem aktuellen Bischofsbericht gesandt in die Welt den ökumenischen Kirchentag an. Durch die Planung gemeinsamer Vorbereitungsveranstaltungen vor Ort werden neue ökumenische Kontakte geknüpft und schon bestehende intensiviert. Ich ermutige Sie, diese Chance wahrzunehmen. Ja, das sagt der früher Leiter auch eines Bengelhauses. Nicht dort, Tübingen, wo bewusst gläubige Theologen nun auf ihren Pfarrberuf vorbereitet werden. Und dann sagt Morgner, es ist besser katholisch zu glauben und in dieser Kirche beheimatet zu sein, als gar nicht zu glauben. Das ist doch nicht der Vergleich. Also ich will mir als Pädagoge sagen, das ist so, wenn bei mir ein Referendar soeben mit 4 die Prüfung bestanden hat, ne, war das natürlich besser als durchgefallen zu sein. Ja? Das verstehen Sie. Aber der hat keine Stelle gekriegt, weil es keine Qualifikationsnote war. Denn nur die mit 1 und 2, die wurden nachher angestellt, wenn überhaupt. Ne? Verstehen Sie, wir müssen an den Worten Gottes messen. Wir sollen uns das Ziel nicht verrücken lassen. Und ich sage immer wieder, Hunderttausende sind seinerzeit aus Ägypten ausmarschiert. Ja, aber die Prüfungen haben sie nicht bestanden und das Ziel nicht erreicht. Darum geht es doch. Wird ihnen das Ziel vor Augen geführt, was die Gemeinde hat? Unser Ziel ist die Naherwartung, ihm zu dienen und zu erwarten, den wiederkommenden Herrn. Wenn er kommen wird nach Philippa 3, unser Politema, Bürgertum ist da droben, unseren Leib der Niedrigkeit zu verwandeln. Das ist das Nahziel und das Endziel. Mit ihm zu herrschen und zu regieren, bis Gott sein wird, alles in allem und in allem. Ich werde das auch mal differenziert aufgreifen. Nicht, da merke ich mal, wie blind leider unsere Führer sind. Ich muss das sagen. Nicht, und wenn pro Christ gemacht wird und es bekehrt sich ein Katholik, ja, dann darf der nicht aus der katholischen Kirche herausgeholt werden. Darf keiner abgeworfen werden. Das ist gemeinsame Übereinkunft im Blick auf diese Evangelisation. Ich muss sagen, es tut mir leid, dass das sich so entwickelt hat. Aber wir müssen auch den Hintergrund kennen und das möchte ich kurz auch nochmal aufzeigen. Und jetzt machen wir ein klein bisschen Geschichtsunterricht mal. Ja, sind Sie noch wach dafür? Und zwar, wie das angefangen hat mit der katholischen Kirche und der Ökumene. Die negative Entwicklung geschah da, wo leider der größte Teil Hurra schrie. Nämlich bei der Vereinigung oder Gleichschaltung von Staat und Kirche zu Beginn des 4. Jahrhunderts. Durch den römischen Kaiser Konstantin, um vor der Welt damals anerkannt zu sein, ja, und nicht länger verfolgt zu werden, haben die Christen mitgemacht. In den ersten Jahrhunderten war Satan der brüllende Löwe und hat die Christen verfolgt. Und dann, als er merkte, so geht's nicht, ja, hat er die Taktik geändert und ist als Engel des Lichts, ist ja auch verheißen worden schon von Jesus und Paulus, ist er erschienen. Und durch diese Vermischung ist ein Synkretismus, eine Religionsvermischung, ja, ist immer mehr schleichend ein Abfall geschehen. Das geschah übrigens auch schon dann, dass da der Sabbat abgeschafft wurde. Die Christen haben bis dato den Sabbat gefeiert. Also insofern haben die Neuadventisten, die Sabbatisten schon recht. Und dann wurde der Sonnentag mit der Begründung, dass Jesus auferstanden, als Sonntag eingeführt. Aber ich darf nochmal sagen, wir haben es nicht mit Feiertagen, Sabbat und Neumond zu tun. Ich habe einem Adventisten mal gesagt, ich darf alle Zeit in der Sabbatruhe leben. Das ist der Sinn. Dann schon bereits 355 hat der römische Bischof beansprucht, er wäre der wahre direkte Nachfolger von Petrus, der Papst. Und da steckt er drin, Papa, Papst, und der Jesus sagt, niemand soll sich Vater nennen lassen. Nicht, merken Sie, wie so schleichend die Irrlehren Einzug gehalten werden? Dann 375, der Heiligenkult dringt in die Kirche ein. Heilige werden verehrt. Ganz besondere Heilige, die was geleistet haben. Sicher waren da auch Christen dabei, die das nicht verantwortet haben. Dann, Ende des 4. Jahrhunderts, werden Gesetze durchgebracht, dass die Reliquien verehrt werden. Also die Überreste, die Skelette, ja, die aufbewahrt wurden, die werden verehrt. Merken Sie, wie da dann schon so eine Art Totenkult beginnt. Im 5. Jahrhundert wird Maria bereits als Mutter Gottes, als Gottes Gebärerin eingeführt. Sie soll angebetet werden, das leugnen ja Katholiken. Und dann gibt es eine Einführung des letzten Sakraments, das ist die letzte Ölung. Davon haben Sie sicher auch schon gehört, nicht? Ich habe es auch angedeutet. Die Fegfeuerlehre beginnt im 6. Jahrhundert. Und von daher hat es ja zur Zeit Luthers mir diesen Ausspruch gegeben, ja, wenn man also Geld gibt, nicht? Ja, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. So wird es zwar nicht mehr verkündigt, aber jetzt soll man bloß nicht sagen, die Ablassgeschichte sei in Rom passé. Haben Sie mitverfolgt, was zu Beginn des Jahres 2000 passierte? Nicht, dass der Papst all denen, die nach Rom reisen, einen besonderen Ablass gewährt haben, wenn sie da durch die eröffnete Pforte marschieren. Was ist das? Das sind doch alles Gesetzeswerke, von denen wir gehört haben. Im 8. Jahrhundert, man soll Heilige anrufen. Im 9. darf man und soll sogar dem Papst die Füße und die Hände küssen. Und dann kommt um das Jahr 1000 etwa das Gebot des Zölibat, das heißt, der Priester soll ehelos bleiben. Auch das ist ein Gesetz. Paulus war auch ehelos, aber rein aus Gnaden um des Dienstes willen, hat aber nie ein Gesetz daraus gemacht. Ja? Dann im 11., 12. Jahrhundert gab es bereits die Seelenmessen für Verstorbene. Das wird ja heute noch praktiziert. Ne? Beten für die Verstorbenen, das wird abgeleitet, aber aus dem Makkabäerbuch. Es ist gut und heilsam, für die Toten zu beten. Ist aber sonst nicht in der Schrift vorhanden. Und so ziehen immer mehr Irrlehren hinein. Die Einführung des frohen Leichnamfests mit der Prozession im 13. Jahrhundert. Und dann nach der Reformation, in der Gegenreformation, das muss ich nochmal herausstellen, wer behauptet, allein durch Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen. Können Sie verstehen, warum die katholische Kirche mit Rom da einen Konsens trifft in Augsburg? Nicht dieses gemeinsame Bekenntnis? Rom gibt nicht nach. Die wollen nur, dass unter dem Papst alle in den Schoß der Kirche wieder zurückkehren. Ich muss das eindeutig sagen. Und dann sind sogar nach der Reformation, es ist eigentlich noch schlimmer geworden, was die Lehre anbelangt, aber das alles ist nicht mehr so dramatisch in der Öffentlichkeit, ja? Dann ist 854 die Maria als unbefleckt empfangen, als sündlos dargestellt worden, in einem Dogma. 871 die Unfehlbarkeit des Papstes, wenn der also ex cathedra spricht, von seinem Thron aus, dann ist der Mann unfehlbar. Also im Grunde sind deren Lehren nie aufhebbar. Da machen sich doch die Protestanten oder die Freikirchler, machen sich doch da etwas vor, wenn sie meinen, Rom könnte von dieser Lehre abrücken. Sie würden sich ja den Ast selber auf dem sie sitzen absägen. 1950, Maria ist Leib. Er kriegt diese ökumenische Bewegung. Ich will das auch noch kurz andeuten. Die ACK, das ist die Arbeitsgemeinschaft aller christlichen Kirchen, ja, die hat 1955 in Genf beschlossen, dem Weltkirchenrat beizutreten. Und dazu gehören eben auch Freikirchen, Kirchen und verschiedene Nebenbündnisse der ACK. Ich will mal nennen, wer alles jetzt als Mitglied da ist, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, Baptisten, die Evangelisch-Methodistische Kirche, der Bund Freier Evangelischer Gemeinden, dann der Bund der Pfingstler, Freikirchliche Pfingstgemeinde, extra noch der Christliche Gemeinschaftsverband Mülheim, stammt vom Pastor Paul her ab, ja, der die Sündlosigkeit da geprägt hat, die Heilsarmee, die Mennoniten und die Brüderunität in Bad Boll, die also die Herrnhuter Losungsbüchlein herausgeben. Wir haben alle das. Muss das wissen. Und natürlich die EKD-Ratsvorsitzende, jetzt Manfred Koch, ja, Das evangelische Missionswerk ist ein Zweig der ÖRK, diakonische Werke und seit 1974 auch die katholische Kirche durch die Bischofskonferenz. Dann der Gnadauer Verband, wo der Vorsitzende Morgener ist, ja. Dazu gehören die Liebenzeller, der EC-Jugendbund, aus dem komme ich, die Zeltmission, das Blaue Kreuz, Krishona und viele mehr. So weit leider ist die Verquickung geschehen. Und jetzt die Evangelische Allianz. Und dann gibt es auch noch Untergruppen, Evangelistenkonferenz auch. Dann eine Arbeitsgruppe, und nun hören Sie, die gehört auch dazu, Homosexualität und Kirche. Das ist die Ökumene. Wollen Sie da noch mitmachen? Ich kann es nicht. Liebe Geschwister, es heißt, in einem Hause gibt es viele Gefäße. 2. Timotheus 2. Etliche zu Ehren, etliche zu Unehren. Wer sich reinigt von denen zu Unehren, ja, die also nicht in der Wahrheit nach dem Worte leben, wer sich reinigt davon, der wird ein Gott wohlgefälliges Gefäß sein. Sind schon ernste Worte. Das sage nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Und nun möchte ich noch etwas vertiefen. Im Blick auf die Sakramente habe ich ja die Taufe erwähnt. Die ist ja sowohl im Protestantismus als auch im Katholizismus entscheidend. Ich habe jetzt neulich mit jemandem, eine liebe Schwester, die kommt ab und zu uns, ein Gespräch gehabt. Ihr Bruder ist Pfarrer und sie hat unsere Kindertaufe so unterstützt. Und da habe ich gesagt, Paulus sagt einmal, Gott hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und was ist denn eigentlich die Taufe nach der Bibel? Jetzt sind wir wieder beim Römerbrief, 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christum Jesum getauft worden sind, auf seinen Tod getauft, und das ist die Taufe durch den Geist in seinen Leib und Tod hinein. Wir sind begraben worden durch die Taufe auf den Tod Christi, auf das gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn nur wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Es geht also hier um die Radikalkur. Mit Christus gekreuzigt, mit begraben, mit auferweckt. Wisset ihr denn nicht, wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, wem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tode oder aber des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und dann heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven gewesen seid. Es geht doch also um die Erlösung und nicht um einen äußeren Ritus, liebe Geschwister. Das ist der Ernst der Botschaft. Darum will ich nochmal gegenüberstellen. Es geht um die Frage letztlich in dieser ganzen Auseinandersetzung. Auch Geist oder Fleisch, das habe ich ja diesem führenden Evangelikalen gesagt, im Blick auf sein Thema, wie langweilig darf ein Gottesdienst sein. Bin ich aufgestanden und habe gesagt, das ist doch nicht die Frage, sondern ob der Geist Gottes wirkt oder nicht. Ist die Frage, ob ich irgendwie ans Kreuz glaube oder an das Mitgekreuzigtsein nach Römer 6, Vers 6. Die Frage, ob ich unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehe, des Fleisches, oder unter dem Gesetz des Geistes nach Römer 8, Vers 2. Die Frage dort, fleischlich oder geistlich gesinnt, Römer 8, 5 bis 9. Und weiter, sind wir unmündige Kinder oder Söhne und Erben nach Römer 8, Vers 17? Haben wir unsere eigene Philosophie oder die Weisheit des Christus nach 1. Korinther 1, Vers 30? Sind wir primär der Organisation verhaftet oder Glieder am Christusleibe? Und jetzt sogar für uns, sind wir nur soeben durch Feuer Errettete, wenn es um den Richterstuhl Christi geht oder solche, die auch Gold, Silber, Edelsteine sind, das wird der Wert im Feuer aufgebaut haben. Viele arglose, liebe, nette Menschen sind es auch. Die werden verführt, sagt eindeutig das Wort Gottes. Und wir sollen prüfen, habe ich gestern Abend gesagt. Es gibt viele unverständige, unmündige, aber wir sollen bewährt werden in der Freiheit. Und darum mache ich den Abschluss mit dem Hinweis auf Römer Kapitel 8. Ich habe daraus einiges zitiert, das uns nun Mut machen soll. Es ist ein so wunderbares, herrliches Kapitel. Da geht es nach Römer 8, Vers 6 positiv. Um die Gesinnung des Geistes des Lebens. Paulus sagt, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Vers 9, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Das ist doch das Entscheidende. Nicht, ob wir rein formal an irgendwelchen Riten, Sakramenten teilgenommen haben oder nicht. Nicht, das ist eine Verführung. Römer 8, Vers 16, der Geist aber bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht, weil wir zu irgendeiner Gruppe gehören. Der Geist Gottes muss uns das klar machen. Und darum aber auch das Herrliche und liebe Geschwister, darum sollen wir Bewährte sein und können nur von der herrlichen Botschaft innerlich erfasst sein. Nämlich, wir sind unverklagbar. Römer 8, Vers 33. Wer wird wieder die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer wird ihn verdammen, verurteilen? Christus ist der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Darum sind wir nach Römer 8, Vers 1, ja, nicht mehr unter dem Verdammungsurteil. Luther hat übersetzt, wir stehen nicht mehr unter der Verdammnis. Nein, wir werden nicht verurteilt. Es sind aber nur die, die in Christo Jesus sind. Liebe Geschwister, da kommt der feine Ausdruck hier zur Geltung. Ich will das nochmal, ich habe es gestern mit einem Bruder auch besprochen, war sehr dankbar dafür, darstellen. Wenn Paulus sagt, Jesus Christus, dann meint er den Jesus, den Retter und den Christus, der erhöht ist. Da ist der Blick von unten nach oben. Wenn er aber hier im Kapitel Römer 8, Vers 28 spricht, wir wissen, dass denen, die Gott ihm alles zum Besten mitlässt, dann ist das der Blick von oben nach unten. Römer 8, Vers 1, der Christus Jesus. Und sehr oft sagt Paulus, der Christus Jesus, das ist nicht nur ein Wortspiel, da hat der erhöhte Christus den Vorrang. Und um den geht es doch. Der Herr konnte den Jüngern nicht alles zu Lebzeiten sagen. Ich habe noch vieles, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und das ist erst in der Füllebotschaft durch die Apostel und in Sonderheit durch den erhöhten Christus bei Paulus vermittelt worden. Ja, und wer vermag gegen uns zu sein, wenn Gott uns alles mit ihm schenkt? Und dann heißt es sogar noch, wir sind mehr als Überwinder. Ja, ist das so, wenn wir uns anschauen, das sind wir auch doch sehr erbärmliche Menschen. Aber nehmen Sie das doch mal mit. Dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sind mehr als Sieger, der uns geliebt hat. Er ist der, der in uns das wird. Und dann sagt Paulus, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Das ist Christus. Und das alles, damit wir soeben in den Himmel kommen? Nein, sondern jetzt haben wir eine Aufgabe. Und die wird auch in Römer 8 geschrieben. Kennen Sie die Aufgabe? Wir, wenn wir das Elend in der Welt sehen, die Dramatik, Kriegsgeschrei wird kommen. Wir merken etwas schon von den Naturkatastrophen. Ich habe gestern den Schluss der Offenbarung zitiert in den Zornschalen. Das wird noch dramatischer kommen. Wir können am besten unseren Beitrag leisten, wenn ich mal so sagen darf, wenn wir zur Sohnschaft heranreifen. Nach Epheser 4. Denn die ganze Schöpfung sehnt sich wonach? Nach der Offenbarwerdung der Söhne Gottes, dass du und ich, dass wir nicht mehr Kindlein sein, sondern wachsen zur Reife, damit endlich auch die ganze Schöpfung zur Ruhe kommt. Und das geht in Stufen. Nach Römer 9 bis 11 kommt, wenn die Gemeinde vollendet ist, zur Sohnschaft herangereift ist, zum Vollwuchs des Mannes des Christus, kommt dann Israel wieder dran. Ich habe gestern angedeutet, ein Erstenschar, die zwei Zeugen werden die Erweckung erreichen, 144.000, die Auswahl, der mannbare Sohn wird auch noch entrückt, das sind wohl die, die dann mit eiserner Rute auch im 1000-Jahr-Reich weisen und ganz strenge Gesetze auch noch durchführen. Das ist nicht alles auf Gnadenbotschaft, was im Friedensreich geschieht. Und dass die Menschen nicht innerlich verwandelt werden, wird ja deutlich, wenn sie zum Schluss nochmal alle rebellieren. Die besten Verhältnisse im 1000-jährigen Friedensreich verändern den Menschen nicht. Das macht nur die Gnade. Aber Israel, erst die Erstlinge, wird dazu kommen nach Hesekiel 37. Die Totengebeine haben sich hier und da schon bewegt. Das ganze Israel errettet wird. Wenn die Gemeinde vollendet ist, dann kommt Israel dran. Wir haben gestern Abend eine Einladung gehört da, und das wird auch sein, wenn über Israel gesprochen wird, wir dürfen Israel unterstützen, aber keine Israel-Euphorie betreiben. Noch sieht schlimm dort aus. Und ich habe es gestern erwähnt und habe das nochmal nachgelesen. Nicht? Also diese Schulen und letzten Paraden gab es in Jerusalem und in Tel Aviv. Ja. Da ist noch nicht dieses Volk zubereitet. Und ist jetzt Jerusalem der Laststein und Jerusalem will nochmal bedrängt werden. Das müssen wir sehen in der Entwicklung. Aber das Ganze führt schließlich dahin, wenn wir mit herrschen und regieren, und deswegen habe ich diese Stellen des Überwindens, des Unverklagbarseins nochmal angebracht, damit wir heranreifen und nicht nur unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehen, sondern im Gesetz des Geistes des Lebens, damit der Herr uns gebrauchen kann, dass einmal das ganze All dem Vater zugeführt wird. Bis Gott sein wird, etwas in den paar Gläubigen, und der größte Teil ewig, unverloren, nie aus dem zweiten Tod herauskommen wird. Nein. Der letzte Feind, der abgetan sein wird, ist der zweite Tod. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Dann auch zum Ziel, und dann wird einmal alles Leid und Elend vergessen sein. Wenn Gott sein wird, alles in allem. Dann wird selbst der Sohn dem Vater untertan sein und die Gemeinde mit dem Haupt hat alles zurechtbringen dürfen. Darum, liebe Geschwister, ist das auch so ernst mit den Ermahnungen, lasst euch nicht verführen. Das Ziel aus den Augen, was in der Paulus sagt, und damit schließt es, ja, ich jage ihm nach. Diesem Kampfpreis, diesem Stephanos, dem Siegespreis. Vergesse, was da hinten ist. Ihn zu erkennen. Und die Kraft der Auferstehung. Aber auch dann auf dem Kreuz des Lebens in Gemeinschaft seiner Leiden. Ja, es sind Worte, die wir brauchen, dass wir uns ermahnen und ermuntern, dass wir die Entwicklungen ins Auge fassen und womöglich auch trennen. Das heißt nicht, dass wir aus allem rausgehen. Wir haben auch noch eine Aufgabe, die überwinden wir in den Sendschreiben, blieben drin. Aber man kann nicht alles, wenn Irrlehre verkündigt wird, über sich ergehen lassen. Liebe Geschwister, darum prüfet euch selbst, prüfet alles, was Gute behaltet, prüfet die Geister und was des Herrn wohlgefälliger will. Amen. Ja, wir wollen noch beten. Du treuer Gott und Vater, danke dir für diese beiden Dienste, die ich haben durfte. Danke für die Gemeinschaft mit den Geschwistern hier. Danke, dass Offenheit ist für dein Wort. Aber Herr, dass wir auch immer wieder das in die Tat umsetzen, was du uns vermittelst. Wir danken dir für diesen herrlichen Beruf, einmal mitherrschen und regieren zu dürfen, aber dass wir auch hier den Kreuzesweg gehen, dass wir mit Leiden, mit Dulden uns nicht selbst verwirklichen, sondern dass dein Geist die Herrschaft hat. So preisen wir deinen Namen, wollen dich aber auch bitten, Herr, für die vielen verführten Menschen heute, die noch in manchen Gemeinden stehen, wo noch Wort verkündet wird. Ach Herr, du wirst doch am Ende der Tage klare Weisung schenken und es wird auch mal heißen, geht aus Babylon. Diese Entwicklung Babylon nimmt überhand, Herr. Schenk uns den rechten Blick, die rechte Weisheit, aber auch die Kraft zum Überwinden. Gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen.